Ja, ich freue mich, guten Morgen wieder hier zu sein, euch zu sehen, dass ihr lebt. Ist ja auch viel wert. Die Predigt, Empfehlung des Predigers, der goldene Mittelweg. Ich bin selbst gespannt, wo wir hinkommen. Vor der Predigt möchte ich auch noch mal mit uns beten. Unser Herr und Gott, schon am Anfang dieses Gottesdienstes sind viele Gedanken und Eindrücke auf uns und in uns reingewachsen. Das Lob deines Namens, die Trauer mit den Angehörigen, das Unverständnis über solche Situationen und unsere Sehnsucht, dass du unter uns Gestalt annimmst, wirksam wirst, in uns hinein sprichst und dein Lebenswort in uns aufrichtest. Und wir tüchtig werden, Herr Jesus Christus, in deiner Nachfolge dein Licht weiterzugeben. Wir bitten dich darum, dass auch diese Predigt, die ich zu machen vermag, dazu dient, dass du selbst Wort ergreifst und an jedem von uns vielleicht nur das eine Wort richtest, in all diesen vielen Worten, die ich zu machen vermag, nur das eine Wort, das uns deine Nähe offenbar macht und uns an deiner Hand leben lässt. Segne du mein Reden und segne unser Hören. Amen. Wer mich kennt, der weiß, ich habe immer auch eine gute Beziehung und lebe auch darin in der Liturgie des Kirchenjahres. Heute feiern wir den Sonntag Septuagesime, 70 Tage vor Ostern. Und mit Ostern rückt auf einmal schon das Leiden Jesu in den Blick. Der Wochenvers, den wir gehört haben, den Klaus vorgelesen hat, schon einige Gedanken aus Daniel dazu gesagt hat, weist auch in diese Richtung. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Nicht unsere Gerechtigkeit. Gottes große Barmherzigkeit, darum geht es an diesem Sonntag. Davon handeln auch dann die unterschiedlichen Predigttexte, die diesem Sonntag zugeordnet sind. Ich weiß nicht, wer so lebt wie ich und diese Texte denn auch liest und für sich mal versucht, gegenwärtig werden zu lassen. Da ist zuerst das Evangelium von den Arbeitern im Weinberg, Matthäus 20. Ein Weinbergbesitzer, der zu unterschiedlichen Tageszeiten Tagelöhner für seinen Weinberg verpflichtet. Die letzten kommen eine Stunde vor Sonnenuntergang, sozusagen kurz vor Dienstschluss. Und der Clou dieses Gleichnisses, alle bekommen den gleichen Lohn. Einen Denar oder andere Übersetzungen schreiben, einen Silbergroschen. Ein Silbergroschen, das sagt die exegetische Literatur, war damals der Lohn, der einen Menschen mit seiner Familie half, einen maximal zwei Tage zu überleben und sich ernähren zu können. Die Tagelöhner bekamen also alle das, was sie zum Leben brauchten, was lebensnotwendig war. Nicht mehr und nicht weniger. Gerade das, was notwendig war und ausreichte, um die eigene Familie zu ernähren, ohne hungern oder gar verhungern zu müssen. Ein Denar. Gott gibt das Notwendige zum Leben. Mich hat dieses Gleichnis Jesu von Kindheit an geprägt. Aufgrund dieses Gleichnisses bin ich davon überzeugt, dass jeder Mensch das Recht auf Leben hat. Und dass jeder Mensch auch das Recht hat, sich das Lebensnotwendige zu erarbeiten. Das ist dann wie bei den Bremer Stadtmusikanten. Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und jeder Mensch hat das Recht, sich das Lebensnotwendige zu erarbeiten. Aus dieser Perspektive blicke ich auf die Flüchtlingssituation in unserem Land, gerade auch eine Woche vor der Bundestagswahl. Auch wenn es schlimm und tragisch ist und uns alle betroffen macht, dass Flüchtlinge mit Asylstatus oder anderen Aufenthaltstiteln Attentate verüben, und auf einmal, wir haben es heute erlebt, kommt das ganz nah an uns heran. Auch wenn uns das aufwühlt, hier am Donnerstag in München oder vor ein paar Tagen oder Ende Januar in Aschaffenburg. Wir dürfen nicht vergessen, dass Leute damit nicht in Sippenhaft genommen werden. 99% aller Asylanten und Flüchtlinge kommen fast automatisch dann unter Generalverdacht und werden in Mithaftung genommen. Aus der Perspektive, dass Gott jedem Menschen das Leben schenkt und auch nach meiner Überzeugung zumindest, das Recht, sich wo immer es möglich ist, auch den Lebensunterhalt zu erarbeiten. Aus dieser Perspektive blicke ich auch auf die Dekrete und Erlasse eines amerikanischen Präsidenten gegen illegale Einwanderer und die Mauern werden immer höher gezogen. Und ich höre dabei die Stimme aus dem Gleichnis. Die Letzten, die haben nicht die Last des Tages getragen. Die haben nicht gearbeitet und nicht so geschwitzt wie wir. Und du hast sie uns gleich gemacht. Und ich höre die Stimme Gottes in der Stimme des Weinbergbesitzers. Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Bist du nicht mit mir übereingekommen über einen Silbergroschen? Nimm das Deine und geh. Ich aber will diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht, zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum so scheel, weil ich so gütig bin? Gottes Gerechtigkeit ist andere als unsere. Gottes Gerechtigkeit ist eine andere als unsere. Gottes Gerechtigkeit ist Güte, zumindest in diesem Gleichnis. Güte gegenüber denen, die sonst hungern oder gar verhungern müssten. Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine, auf Gottes große Barmherzigkeit. Einen anderen Akzent zum Thema Gerechtigkeit und gerechtes Leben zeichnet der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigtext, unter den ich dann die Überschrift gewählt habe. In der Basisbibel steht als Überschrift über diesen Text Maßhalten, der goldene Mittelweg. Ich lese die Verse 15 bis 18. Beides habe ich beobachtet in meinem Leben, das so rasch vorüberzieht. Da ist ein gerechter Mensch, der kommt ums Leben, obwohl er die Gebote Gottes befolgt. Und da ist ein ungerechter Mensch, der hat ein langes Leben, obwohl er Böses tat. Darum rate ich dir, sei nicht übertrieben gerecht und bemühe dich nicht, überaus klug zu sein. Warum willst du dich selbst zerstören? Handle aber auch nicht allzu gottlos und tu nicht so, als wärst du so dumm. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Man sagt, gut ist es, wenn du das eine anpackst und auch von dem anderen deine Hand nicht lässt. Denn wer Gott ernst nimmt, dem gelingt beides. Interessanter Text, ne? Als ich anfing, mich auf diese Predigt vorzubereiten, da hat mich dieser Text persönlich getroffen. Warum geht es dem manch Gottlosen so gut? In Klammern, während Gerechte leiden müssen? Diese Frage ist für mich und bricht für mich immer wieder, auch im Blick auf meine eigene persönliche Situation nach meinem Unfall mit Querschnittslähmung auf. Immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder. Vielleicht auch in immer etwas anderer Gestalt, aber letztlich doch in dieser Frage an Gott, warum musste mir gerade dieser Unfall passieren? Oder auch, warum habe ich jetzt irgendwie Tag um Tag damit zu kämpfen, meine Situation überhaupt einigermaßen bewerkstelligen zu können? Und andere dürfen ihren Ruhestand genießen und können das machen, was ich mir so erträumt habe. Wandern in den Bergen, Radfahren am Tegernsee, am Ammersee, am Chiemsee. Mit meinen Enkelkindern zu spielen und ihnen ein hilfreicher Opa zu sein. Alles Träume und Sehnsüchte eigentlich, die für mich nur noch eingeschränkt möglich sind. Warum gerade mir, der ich doch von Herzen an Jesus Christus glaube? Nicht nur der Verfasser des Predigerbuches, nennen wir ihn ruhig Prediger oder hebräisch Kohelet. Nicht nur dieser Verfasser beschäftigt sich in der Bibel mit der Frage nach dem Glück des Gottlosen und dem Leid des Gerechten. Diese Frage, Glück des Gottlosen, Leid des Gerechten, taucht an verschiedenen Stellen in der Bibel auf. Psalm 73, sogar die Überschrift schon. Anfechtung und Trost beim Glück des Gottlosen. Ab Vers 3 heißt es dann, ich ereifere mich über die Ruhmredigen. Wir würden heute sagen über die Prahlhänse. Ich ereifere mich über die Prahlhänse, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn für sie gibt es keine Qualen. Gesund und feist ist ihr Leib. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht von anderen Menschen geplagt. Und so in diesem Ton geht das noch eine ganze Reihe von Versen weiter, bis es dann im letzten Drittel dieses Psalmes heißt, dennoch. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an. Trotz aller mühseligen, quälenden und leidvollenden Erfahrung kommt der Beter des 73. Psalmes zu diesem Dennoch. Das Dennoch, das ihn an Gott festhalten lässt. Oder Jeremia 12, unter der Überschrift, warum geht es dem Gottlosen so gut, betet Jeremia, Herr, wenn ich dich anklagte, dann würdest du ja doch am Ende Recht behalten. Trotzdem will ich mit dir über deine Gerechtigkeit reden. Warum geht es den Menschen, die dich missachten, so gut? Warum leben alle, die dir untreu sind, in Ruhe und Frieden? Du hast sie eingepflanzt und sie haben Wurzeln geschlagen. Sie wachsen und bringen Frucht. Ständig führen sie deinen Namen im Mund. Aber ihr Herz ist weit von dir entfernt. Warum geht es dem Gottlosen so gut? Schwere Fragen sind das. Fragen, die auch so manchen Frommen aus der Bahn werfen können. Ich erinnere mich an meine ersten Dienstjahre als Pastor und Krankenhausseelsorger in Berlin. In meiner Funktion als Seelsorger habe ich auch in dem Altenheim Menschen besucht, das der Gemeinde angeschlossen war, das Feierabendheim. Da habe ich dann auch öfter mit einer etwa 85-jährigen Frau gesprochen und dabei immer still gebetet. Die Frau war übergewichtig, lag den ganzen Tag im Bett, sie konnte nicht mehr allein aufstehen und bekam, obwohl sie Kinder hatte, keinen Besuch. Die Beziehung zur Familie war zerbrochen. Herr Pastor, sagte sie mir immer wieder, lassen Sie mich doch mit dem Glauben in Ruhe. Schauen Sie mich an. Ich bin mein Leben lang in die Kirche gelaufen. Ich habe mich eingebracht. Ich habe geholfen. Ich habe geholfen und habe Menschen besucht. Und jetzt das hier. Nichts kann ich mehr. Und zu Besuch kommt auch keiner. Lassen Sie mich bloß mit dem lieben Gott in Ruhe. Der kann mir gestohlen bleiben. Ich habe diese Frau nach etwa 2 Jahren beerdigt. Am Grab waren ich, die Oberschwester des Pflegeheims und der Urnenträger. Meine Erfahrung hier: Selbst der Frömmste kann durch ein schweres Schicksal den Glauben, das Vertrauen an den lieben Gott verlieren. Warum geht es dem Gottlosen so gut und manch Gerechter muss leiden? Ich bin dankbar, für mich dankbar, dass ich trotz mancher Anfechtung immer noch an der Hand Jesu Christi leben darf und irgendwo im Herzen auch davon getragen bin, dass er mich am Glauben hält und im Glauben hält. Der Prediger Kohelet zieht aus seinen Lebenserfahrungen ein Resümee. Er leitet aus seinen Beobachtungen ab, dass es keine Systematik gibt, keine Systematik, warum ein Gerechter leidet und manch Gottloser ein langes, unbeschwertes Leben lebt und dann einfach friedlich einschläft und stirbt. Es gibt keine Systematik und auch keine kausalen Zusammenhänge, auch nicht auf der Ebene des Glaubens, wie es oft die Weisheitsliteratur in der Bibel nahelegt. Etwa Sprüche 2, der Herr lässt es den Aufrichtigen gelingen und beschirmt die Frommen, er behütet die Rechttun und bewahrt den Weg der Frommen. Solch einen direkten und kausalen Zusammenhang sieht Kohelet nicht. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir ihn zumindest zum Teil in seinen Erfahrungen recht geben. Warum stirbt einer früh, der immer gesund gelebt hat, und ein anderer, der eine Zigarette nach der anderen raucht, ich denke da an Helmut Schmidt zum Beispiel, der wird fast 100 Jahre alt. Der Prediger Kohelet beobachtet die Welt und sieht das, was uns allen vertraut ist. Die Welt ist nicht immer gerecht. vielleicht sogar in den seltensten Fällen. Schön wäre es, wenn es anders wäre, wenn die Gerechten ein langes, glückliches Leben hätten und die Ungerechten nicht. Wenn gute Taten gute Folgen hätten und böse Taten schlechte Folgen hätten. Der Prediger schaut sich in der Welt um und stellt fest, so funktioniert das nicht. In der Bergpredigt sagt Jesus, als er zur Feindesliebe auffordert, Gott lässt seine Sonne scheinen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Aus dieser Lebenserfahrung leitet Kohelet, leitet der Prediger dann ab, wie er sich oder wie man sich in der Welt verhalten sollte. Es sind Verhaltensweisen, die dann auch zum Nachdenken einladen. Ich lese den Predigtext noch einmal ab Vers 16. Darum rate ich dir, sei nicht übertrieben gerecht und bemühe dich nicht, überaus klug zu sein. Warum willst du dich selbst zerstören? Handle aber auch nicht allzu gottlos und tu nicht so, als wärst du dumm. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Man sagt, gut ist es, wenn du das eine anpackst und auch von dem anderen deine Hand nicht lässt. Denn wer Gott ernst nimmt, dem gelingt beides. Ich bin damit bei der Überschrift meiner Predigt angekommen. Empfehlung des Predigers, Empfehlung Kohelets, leb den goldenen Mittelweg. Als ich diese Verse las, hat sich erstmal bei mir so ein innerer Widerstand aufgebaut. Wer will schon gerne Mittelmaß sein? Heißt es nicht auch in der Offenbarung, Amen, ich kenne deine Werke. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß? Weil du aber lau bist, weder heiß noch kalt, will ich dich aus meinem Munde ausspucken. Mit diesen Sätzen aus der Offenbarung bin ich groß geworden. Das hat mein Leben geprägt. Weil du lau bist, als Warnung, will ich dich aus meinem Munde ausspucken. In meinem Studium habe ich dann, Gott sei Dank, natürlich auch das Pettafortita kennengelernt. Sündige tapfer. Das Martin Luther seinem Freund und Kollegen Philipp Melanchthon schreibt, weil der sich so schwer tut, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Lieber Philipp, schreibt Luther da, du kannst nicht leben, ohne Fehler zu machen. Falsche Entscheidungen gehören dazu. Auch abwarten kann ja falsch sein. Hab also nicht so viel Angst. Nur Mut, sündige tapfer. Aber Luther hat noch einen zweiten Satz und zu einem zweiten Rat für seine Frau, seinen Freund. Glaube noch tapferer. Und damit meint er, Entscheidungen treffen heißt zwar manchmal Augen zu und durch, aber auf dem Weg der Entscheidungen sind wir ja nicht allein. Wir haben einen gnädigen Gott und auf den können wir uns verlassen. Für den ist es doch ein leichtes, auch aus unseren Fehlern Gutes werden zu lassen. Unter diesem Blickwinkel habe ich dann noch einmal die Verhaltensempfehlungen Kohelets gelesen. Und da ist mir dann der letzte Satz des Predigttextes in die Augen gefallen. Denn wer Gott ernst nimmt, heißt es da, wer Gott ernst nimmt, dem gelingt beides. Kohelet weiß seine Verhaltensempfehlungen von Gott umfangen. Genauso wie Luther bei seinen Empfehlungen sich in der Hand des gnädigen Gottes weiß. Sündige tapfer und glaube noch tapferer. Für Gott ist es doch ein leichtes, auch aus unseren Fehlern Gutes werden zu lassen. Das Vertrauen auf Gott trägt und prägt die Beobachtungen und Erfahrungen des Predigers. Das Vertrauen auf Gott lässt ihn dann auch den goldenen Mittelweg loben. Wie sonst soll denn Leben gelingen, wenn wir nicht immer den Mittelweg suchen? Wie sonst soll Gemeinschaft gelingen, wenn wir uns nicht gemeinsam um den goldenen Mittelweg mühen? Wir leben in einer Zeit der Selbstoptimierung. Immer höher, immer schneller, immer weiter heißt die Devise. Und das prägt doch auch unser Miteinander. Wir, jeder von uns, steht doch in der Gefahr, nur noch die eigene Position zu sehen und auch absolut zu setzen. Wir, jeder von uns, handelt so, dass deutlich wird, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht für mich ist und gegen mich ist, der muss bekämpft und abserviert werden. An den führenden Politikern dieser Welt lässt sich dieses Denken wunderbar beobachten und gut ablesen. Kohelet warnt vor dieser Selbstüberschätzung. Ja, warnt vor dieser Selbstvergottung. Er setzt dagegen, bleib bescheiden in deiner Selbsteinschätzung und such den goldenen Mittelweg. Greife nicht immer nur zu den Sternen, sondern konzentriere dich auf das Machbare und Erreichbare. Lebe nicht gottlos und mach dich nicht dumm, sondern such die Balance des Mittelweges. Und bitte Gott, dass er dich in der Balance des goldenen Mittelweges leitet. Und das gilt fast in jedem Lebensbereich. Ich bin jetzt in diesem Jahr 40 Jahre verheiratet. Meine Ehe hätte sicher nicht so lange gehalten, wenn wir beide, meine Frau und ich, uns nicht immer wieder um den goldenen Mittelweg bemüht hätten. Eine Gemeinschaft wird nur dann Gemeinschaft bleiben und das gemeinsame Erfahren und in der Gemeinschaft wachsen, wenn sie in vielerlei Beziehung den goldenen Mittelweg sucht und geht. Und schließlich gilt das auch für das Gemeinwesen unseres Staates. Extrempositionen, Rigorismus, Fundamentalismus, die radikalen Ränder bedrohen das Leben Einzelner und bedrohen auch den inneren Zusammenhalt des Gemeinwesens. Auch für die Bundestagswahl am nächsten Sonntag gibt der Prediger die Empfehlung, gib deiner Stimme nicht den radikalen Rändern, sondern such den goldenen Mittelweg. Trotzdem, der goldene Mittelweg wird auch nicht immer verhindern, dass der ein oder andere unter uns oder auch wir als Gemeinschaft Leid erfahren und Leid tragen müssen. Mich tröstet an dieser Stelle, dass Jesus für mich gelitten hat und dass er in meinem Leiden bei mir ist. Ich schließe den Gedankenkreis. Wir feiern heute den Sonntag Septuagesimi, 70 Tage vor Ostern. Die Passion Jesu rückt in den Blick. Gott nimmt Leid und Schuld auf sich. Am Freitag stand ein Gebet oder eine Meditation von Dietrich Bonhoeffer in den Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde. Überschrieben: Menschen gehen zu Gott. Menschen gehen zu Gott in ihrer Not, flehen um Hilfe, bitten um Glück und Brot, um Errettung aus Krankheit, Schuld und Tod. So tun sie alle, alle Christen und Heiden. Menschen gehen zu Gott in seiner Not, finden ihn arm, geschmäht, ohne Obdach und Brot, sehen ihn verschlungen von Sünde, Schwachheit und Tod. Christen stehen bei Gott in seinem Leiden. Gott geht zu allen Menschen in ihrer Not, sättigt den Leib und die Seele mit seinem Brot, stirbt für Christen und Heiden den Kreuzestod und vergibt ihnen beiden. Im Namen Jesu Christi. Amen.